Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Knapp 3 Monate nach der Bundestagswahl steht fest, SPD und Union werden Deutschland gemeinsam regieren. Die Basis der Sozialdemokraten hat in ihrem Mitgliederentscheid einer großen Koalition zugestimmt. Von der rund 500.000 SPD-Mitglieder haben sich etwa 370.000 an dem Entscheid beteiligt, teilte die Vorsitzende der Zählkommission Hendricks mit. 76% der gültigen Stimmen entfielen auf ein Ja.
Es ist sein Erfolg. Wochenlang hat er dafür gekämpft, dass die SPD in die Regierung geht, hat für einen Koalitionsvertrag geworben, der deutlich sozialdemokratische Züge trägt. Nun hat die Basis seinen Kurs bestätigt. 3/4 der 340.000 gültigen Stimmen sind für die Große Koalition.
So politisch engagiert habe ich meine Partei in den 36 Jahren, in der ich hier angehöre, noch nicht erlebt. Eine lebendige, diskutierende Volkspartei.
400 freiwillige Helfer haben den ganzen Tag in der alten Berliner Posthalle die Stimmen ausgezählt. Am Ende jubelten alle, auch diejenigen, die die SPD lieber in der Opposition oder in einem rot-rot-grünen Bündnis gesehen hätten.
Ja, ich persönlich bin nicht zufrieden, aber ich habe damit gerechnet, dass es auch so ausgeht. Und ich finde, die Beteiligung ist auf jeden Fall ein riesiger Erfolg.
Mit 25% kann man nicht mehr erreichen.
Ich habe mit Ja gestimmt, dementsprechend auch zufrieden mit dem Ergebnis und ich habe auch das Ergebnis in der Höhe ungefähr erwartet.
Die SPD geht trotz ihres schwachen Wahlergebnisses nun gestärkt in die Koalition mit CDU und CSU. Der künftige Vizekanzler will auch diejenigen Genossen mitnehmen, die beim Mitgliedervotum mit Nein gestimmt haben.
Was wir jetzt machen wollen, ist, die 24% in den kommenden 4 Jahren davon zu überzeugen, dass die 76% recht hatten.
Die SPD sei eine Beteiligungspartei, so der Vorsitzende. Das Mitgliedervotum sei ein Fest für die Demokratie. Am Montag soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden.
Nach der Zustimmung der SPD-Basis ist nun auch bekannt gegeben worden, wie die Ministerien zugeschnitten werden. Das Verkehrsressort ist künftig auch für digitale Infrastruktur zuständig. Die Ministerien für Wirtschaft und Umwelt werden zusammengelegt. Die Regierungsmannschaft soll offiziell erst morgen benannt werden. Inzwischen werden aber schon weitere Namen gehandelt.
In diesem Amt haben Sie wirklich schon viele Minister kommen und gehen sehen, aber eine 7-fache Mutter war noch nicht dabei. Bis jetzt. Mit Ursula von der Leyen soll zum ersten Mal eine Frau das Verteidigungsministerium leiten. Zuvor war sie für fast jedes andere Ministerium im Gespräch. Bei Verteidigung hatte sie allerdings so gut wie niemand auf dem Zettel. Dafür muss er jetzt umziehen, und zwar zurück in sein altes Ressort. Thomas de Maizière soll wieder Innenminister werden. Einen Wechsel gibt es auch im Kanzleramt. Dort dürfte der bisherige Umweltminister Altmaier den Merkel-vertrauten Pofalla beerben. Das Ausscheiden von Pofalla ist auch die einzige Personalie, die in der CDU öffentlich bestätigt wird.
Herr Pofalla hat eine persönliche Entscheidung getroffen, die wir natürlich zu respektieren haben.
Wo er gerade redet, CDU-Generalsekretär Gröhe übernimmt dieses Haus. Das gilt als Dank für den erfolgreich organisierten Wahlkampf seiner Partei. Finanzminister Schäuble behält sein Amt, Bildungsministerin Wanka mit großer Wahrscheinlichkeit auch.
Über die Personalien wird morgen das Präsidium der Union zuerst informiert und nicht die Medien.
Klar ist zumindest jetzt schon, wie die Koalitionspartner die Ministerien aufgeteilt haben. Die CDU stellt 5 Minister plus Kanzleramtsminister, die CSU erhält 3 Posten, die SPD 6. Beim Zuschnitt der Ressorts gibt es ein paar Veränderungen. Das Verkehrsministerium ist künftig auch für digitale Infrastruktur zuständig. Dafür wandert der Bereich Bauen ins Umweltministerium. Das wiederum muss die Energie an das Wirtschaftsministerium abgeben. Und außerdem fällt der Verbraucherschutz nicht mehr ins Landwirtschaftsministerium, sondern ins Justizressort. Rätselraten gibt es noch darum, an wen die CSU-Ministerien verteilt werden. Im Rennen sind die Herren Dobrindt, Ramsauer und Friedrich. Eine Personalie hat für besonderes Aufsehen gesorgt. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Özus wird Staatsministerin für Integration.
Zur SPD nach dem Mitgliederentscheid und der anstehenden Regierungsbildung jetzt aus Berlin, Reinhard Becker.
Die SPD-Mitglieder haben den Weg zur Großen Koalition freigemacht. Das Mitgliedervotum gilt allgemein als klar und überzeugend, war so erhofft, aber nicht unbedingt erwartet worden. In jedem Fall geht SPD-Chef Gabriel als Gewinner aus der Abstimmung hervor. Er hat in den Augen vieler Genossen damit die Partei gleichsam wiederbelebt, ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Die SPD stellt künftig 6 Minister im Kabinett und hat zusätzlich eine Staatsministerin für Integration im Kanzleramt. Auch dieses personelle Ergebnis für die SPD wird hier als Erfolg von Parteichef Gabriel gewertet. Große Überraschungen beim Personal wird es morgen wohl nicht mehr geben. Ursula von der Leyen als erste Verteidigungsministerin und der Verlust des Innenministeriums für die CSU werden aber schon als Ausrufezeichen gewertet. Das Ministerium für Entwicklungshilfe gilt jedenfalls nicht als gleichwertiger Ersatz. In der zweiten Reihe bei den Staatssekretären sind kleine Überraschungen aber nicht ausgeschlossen. Damit zurück zu Judith Rakers.
Wer künftig am Kabinettstisch sitzt, wird erst morgen endgültig klar sein. Einen Überblick über die gehandelten Köpfe geben wir Ihnen schon jetzt auf tagesschau.de. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind heute 10.000 Anhänger von Präsident Janukowitsch auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich in der Nähe des Protestcamps der Regierungsgegner. Die Polizei kontrollierte das Gelände zwischen beiden Gruppen, um Zusammenstöße zu verhindern. Wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen regierungskritische Demonstranten vor 2 Wochen wurden inzwischen der Bürgermeister von Kiew und ein hoher Sicherheitsbeamter entlassen.
Aufmarsch für Janukowitsch. Vor allem aus dem Osten und dem Süden der Ukraine wurden die Anhänger der Regierung herbeigekarrt. In Gruppen, wohl organisiert, sollen sie Front machen gegen die Opposition im Land. Und sie sind klar für einen russlandfreundlichen Kurs. Wir brauchen diese Europäische Union eigentlich nicht. Das meiste, was wir produzieren, geht doch nicht nach Europa, sondern nach Russland und in ehemalige Sowjetrepubliken. Den Menschen gehe es doch gut in der Ukraine, verkündet der Ministerpräsident den angereisten Demonstranten. Es kursiert das Gerücht, dass einige von ihnen für ihren Protest bezahlt werden. Und es scheint zu stimmen. Diese Frau möchte nicht erkannt werden. Für eine Stunde haben sie uns 25 Grivna geboten, etwa 2,50 Euro. Das haben die Gemeinden und die Partei so organisiert. Viele kommen wegen des Geldes und nicht für die Ziele von Janukowitsch. Gegner und Anhänger der Regierung protestieren in unmittelbarer Nähe. Damit beide Lager nicht aufeinander prallen, schirmt die Polizei mit Hundertschaften und Bussen den Platz ab. Die Oppositionellen empfinden es als Provokation, dass die Regierungstreuen direkt neben dem Maidan aufmarschieren. So teilen sie doch die Ukraine in 2 Teile, die einen dort und wir hier. Diese Autobusse spalten doch unsere Gesellschaft. Bis zum Abend bleibt die Stimmung friedlich. Während die Oppositionellen bis in die Nacht weitermachen, haben die Regierungstreuen ihre Kundgebung schon wieder beendet.
Erstmals ist ein chinesisches Raumschiff auf dem Mond gelandet. An Bord ist das Erkundungsfahrzeug Yutu, zu Deutsch Jadehase. Es soll in den nächsten Monaten die Mondoberfläche erforschen.
Applaus im Pekinger Kontrollzentrum. Um 14.11 Uhr mitteleuropäischer Zeit setzt das unbemannte Raumschiff Chang'e auf dem Mond auf. An Bord das Erkundungsfahrzeug Yutu, Jadehase. 11 Minuten dauerte das Landemanöver. Das Raumschiff war zunächst 100 Meter über dem Mond geschwebt, um einen geeigneten Landeplatz zu finden. Bei vorherigen Expeditionen war das technisch noch nicht möglich. In einer Live-Übertragung feiert das chinesische Fernsehen die Landung. China ist nach den USA und der Sowjetunion die dritte Nation, die eine Mondmission erfolgreich unternommen hat, schwärmt die Moderatorin. Ein prestigeträchtiges Projekt für die aufstrebende Großmacht. Das Aussetzen des Mondfahrzeuges wird voraussichtlich einen Tag dauern. In den kommenden 3 Monaten soll der Jadehase die Oberfläche des Mondes erkunden. Der wissenschaftliche Nutzen ist begrenzt. Trotz schneller Fortschritte hinkt China in der Raumfahrttechnik weit hinterher.
In Leipzig ist ein S-Bahn-Tunnel eröffnet worden, der die Stadt besser an das Umland anbindet. Die S-Bahnen können nun am Kopfbahnhof vorbei unter der Innenstadt hindurchfahren. Kritik gab es aber wegen der Kosten. Ursprünglich waren 572 Millionen Euro geplant, am Ende wurde es fast 1 Milliarde. Auch die Bauzeit wurde überschritten, aus veranschlagten 6,5 Jahren wurden 10.
Die Idee ist 100 Jahre alt. Ein Tunnel durch die Innenstadt Leipzigs, der eine ganze Region näher zusammenrücken lässt. Die Eröffnung des Großprojektes, trotz Kostenexplosion und 10-jähriger Bauzeit, wird zu einer Freudenfeier.
Die Bedeutung ist natürlich eine gewaltige für Leipzig. Es ist gleichzeitig auch eine Anbindung von ländlichen Räumen an die Stadt Leipzig. Das heißt, wir koppeln niemanden ab, sondern wir binden an.
Der Tunnel mit 4 Stationen ist nur 1,4 Kilometer lang. Doch die entscheidende Verbindung zwischen Nord und Süd und das Herzstück eines neuen S-Bahn-Netzes, das weit nach Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg reicht. Bis zu 40 Minuten schneller kommen Pendler damit an ihr Ziel. Dass der Bau mit knapp 1 Milliarde fast doppelt so teuer wurde wie geplant, war heute kaum ein Thema. Stattdessen die Hoffnung, dass noch mehr Autofahrer auf die Bahn umsteigen.
Mit diesem Projekt werden pro Jahr 10.000 Tonnen weniger CO2 ausgestoßen. Das finde ich ist ein riesiger Beitrag. Natürlich auch für uns als Bahn, denn wir erwarten hier viele, viele tausend neue Fahrgäste.
Mehr Touristen, mehr Shopping, wirtschaftlicher Aufschwung. Das ist die Hoffnung, die die ganze Region mit dem Tunnel verbindet.
In der Fußball-Bundesliga hat sich der FC Bayern München zum 19. Mal die inoffizielle Herbstmeisterschaft gesichert. Der Rekordmeister gewann gegen den Hamburger SV mit 3:1.
München meldet Dauerregen knapp über dem Gefrierpunkt und ansonsten Business as usual. Bayern spielt Fußball und gewinnt. Aber es dauerte immerhin bis zur 42. Minute, bis Rechtsverteidiger Rafinha spektakulär für Mandzukic servierte. 1:0 zur Pause durch den besten Kopfballspieler der Liga. Die Bayern-Bosse in ihrer Standardpose. In der 52. Minute konnte die HSV-Defensive in Person von Tah und Bardet nicht klären. Thiago für Götze, Bayern führte 2:0. Hamburg wurde zuletzt in München oft abgeschossen, kassierte 20 Gegentore bei den letzten 3 Reisen in die bayerische Landeshauptstadt, hielt heute die Niederlage aber in Grenzen. In Minute 87 setzte sich Jansen auf dem linken Flügel durch, Lasogga mit dem Anschlusstor. Die Bayern antworteten prompt, die eingewechselten Heuber und Schatschiri sorgten für den 3:1 Endstand. Direkt nach der Partie ging es auf Reisen. Nächste Woche Dienstag und Samstag wollen die Bayern in Marokko die FIFA-Club-WM gewinnen.
Ein Spiel, das alles zu bieten hatte, was Fußball so attraktiv macht, sahen 30.150 Zuschauer in Sinsheim beim 2:2 der in Blau spielenden TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. In einem von Beginn an hochklassigen Spiel gegen Hoffenheim nach 17 Minuten in Führung. Sven Schiplock mit herrlichem Lupfer über Dortmunds Mitch Lengereck. Nach einigen guten BVB-Chancen bedient Rudi Kevin Volland das 2:0 durch einen der besten Hoffenheimer heute. 37 Minuten waren gespielt. Ein krasser Fehler von Hoffenheims Torhüter Jens Grahl bescherte Dortmund 1 Minute vor der Pause den Anschlusstreffer. Aubameyang drückt Lewandowskis Schüsschen über die Linie. Grahl und Westergaard zu zögerlich. Mit dem 2:1 ging es in die Halbzeit. Auch nach dem Wechsel blieb die Partie intensiv. Höchstes Tempo von beiden und der verdiente Lohn für Borussia Dortmund. Nach 67 Minuten, als Lukas Piszczek mit seinem ersten Saisontor das 2:2 gelingt. Ein begeisterndes Spiel und doch zu wenig für Dortmunds hohe Ambitionen.
Die weiteren Ergebnisse: Hannover-Nürnberg 3:3, Mainz-Mönchengladbach 0:0, Augsburg-Braunschweig 4:1. Im Spiel Wolfsburg gegen Stuttgart steht es kurz vor dem Ende 3:1. Bereits gestern siegte Berlin über Bremen mit 3:2, morgen trifft Schalke auf Freiburg und Leverkusen empfängt Frankfurt. Die Tabelle: München 7 Punkte vor Leverkusen, dahinter punktgleich Dortmund und Mönchengladbach. Augsburg auf Rang 8 vor Mainz. Die zweite Hälfte: Hoffenheim ist 11., dann die norddeutschen Mannschaften aus Hannover, Hamburg und Bremen. Auf den Abstiegsrängen Nürnberg und Braunschweig. Und nun die Lottozahlen: 5, 6, 17, 19, 27, 38, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 15. Dezember.
In den nächsten Stunden haben wir es zu tun mit Wolken des Tiefs, das von der Nordsee nach Skandinavien zieht. In der Nacht muss zunächst noch im Osten und Südosten teilweise mit gefrierendem Regen oder mit Schnee gerechnet werden. Später im Norden und Nordwesten neuer Regen. Am Tag ist es im Süden, in den Niederungen teilweise neblig. Im Nordosten und Osten regnet es noch etwas. In den östlichen Mittelgebirgen gefriert der Regen mitunter. Später auch mal Lichtblicke. In der Nacht im Norden und Nordwesten Vorsicht wegen Sturmböen, an der See schwere Sturmböen. Am Sonntag weht der Wind schwach, nach Norden mäßig bis frisch, an den Küsten starker bis stürmischer Wind, an der Ostsee schwere Sturmböen. In der Nacht plus 6 Grad auf den Nordseeinseln und minus 6 Grad an den Alpen. Am Tag 1 Grad im Bayerischen Wald und 9 Grad in Ostfriesland. Das Wetter der nächsten Tage kompakt zusammengefasst. Im Norden und Westen bleibt es unbeständig, in den übrigen Landesteilen dagegen ruhiges, teilweise recht freundliches und mildes Wetter.
Wir melden uns wieder um 21.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Nach dem Ja zur Großen Koalition Fragen von Thomas Roth an Sigmar Gabriel und Machtkampf in der Ukraine, die Sicht der Janukowitsch-Anhänger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.